Wer möchte es nicht überdurchschnittlich lange leben und das noch dazu gesund? Wir Menschen beschäftigen uns bereits seit Jahrhunderten mit dem Thema lange leben. Als gesellschaftlicher Trend und eigene Gesundheitsbewegung ist Longevity aber deutlich jünger und hat sich vor nicht einmal 20 Jahren so entwickelt. Darüber reden wir in unserer aktuellen Podcast-Folge.
Ohne Nebenwirkungen. Der steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Bei mir heute wieder zu Gast Alexandra Mandl von der Steirischen Apothekerkammer.
Hallo Roland, danke für die Einladung.
Sehr gern, hallo. Und Apothekerin Katrin Arifi.
Hallo, danke für die Einladung.
Hi. Wenn wir über Longevity sprechen, worüber reden wir dann im Genaueren?
Ja, das ist ja ganz spannend, weil wir sind uns ja nicht einmal alle drei einig, wie wir Longevity aussprechen sollen, weil ich sage zum Beispiel immer Longevity. Mhm. Wissenschaftlich steht es für die Fähigkeit, ein möglichst langes Leben zu führen, das über die artspezifische durchschnittliche Lebenserwartung oder das Alter hinausgeht. Im Alltag verknüpft man den Begriff aber eher mit den Maßnahmen, die lebensverlängernd wirken und wie man sich auch die Lebensqualität im Alter bewahren kann. Mhm. Katrin, was hast du für eine Definition?
Ja, Longevity ist aktuell gerade ein sehr großes Forschungsfeld und bewegt sich ja zwischen der hochkarätigen Wissenschaft auf der einen Seite für berechtigte Hoffnungen und auch ganz viele überzogene Versprechen tatsächlich. Und es ist die Herausforderung, hier wirklich da die Grenze zu kennen, wo endet die evidenzbasierte Medizin und wo beginnt eigentlich dann schon der Hype.
Mhm. Schauen wir uns einmal die Fakten an. Was klar ist, Frauen erreichen durchschnittlich ein höheres Alter als Männer und je älter wir werden, desto eher sind wir anfälliger für Krankheiten. Was ist das aktuelle Durchschnittsalter bei uns in der Steiermark und wie viele Jahre leben wir im Schnitt davon gesund?
Ja, aktuell liegt das Durchschnittsalter in Österreich bei den Frauen bei 84,3 Jahre und die Männer mit 79,8 Jahren. Mhm. Ja, und das Schade oder das Traurige eigentlich daran ist, dass davon, also 15 bis 20 Jahre davon nicht in guter Gesundheit gelebt wird, sondern eben mit ja, Beschwerden und Krankheit. Es ist auch so, dass fast 80% aller Österreicherinnen und Österreicher regelmäßig Arzneimittel einnehmen und das zwar schon ab 60 Jahren. Also eigentlich nicht unbedingt ein sehr positives Bild, da haben wir große Luft nach oben. Und es sollte eigentlich bei Longevity ja darum gehen, den Lebensstil positiv und präventiv zu beeinflussen, anstelle reaktiv zu reagieren, eben auf Krankheiten und Beschwerden. Und wir haben ja ganz, ganz viel selbst in der Hand, nämlich 80% bestimmt der Lebensstil und nur 20% der Gene. Also das ist schon ein erstaunliches Verhältnis.
Mhm. Viele ältere Menschen brauchen oft gleich mehrere Medikamente, um einigermaßen beschwerdefrei den Alltag meistern zu können. Hier spricht man von Polypharmazie. Ab wann ist das in der Regel ein Thema und wie viele brauchen das?
Ja, wie die Katrin schon gesagt hat, ist es eigentlich bei sehr vielen Patientinnen und Patienten, die über 65 sind, der Fall. Also ab dem Alter von 65 spricht man dann von einem geriatrischen Patienten. Und da gibt es Statistiken, dass ältere Patientinnen, vor allen Dingen Bewohner in Alten- und Pflegeheimen, durchschnittlich mehr als 10 Arzneimittel gleichzeitig einnehmen. Wir haben das eh schon in einem anderen Podcast auch einmal genauer beleuchtet. Die sind zwar einzeln sehr gut und verträglich, aber wenn sie dann in einem älteren Körper zusammenkommen, kann es ein wirkliches Problem werden. Und deswegen ist eben Prävention ganz essentiell. Und wenn man es schafft, Arzneimittel einzusparen, zum Beispiel mit einem Medikationsmanagement, dann ist das sicher auch ein Gewinn. Man muss sagen, der medizinisch-technische Fortschritt sind auf alle Fälle extrem hilfreich, weil wenn man sich das Durchschnittsalter anschaut, dann ist es seit dem 19. Jahrhundert in Österreich, hat sich die Lebenserwartung der Österreicherinnen und Österreicher verdoppelt. Also das ist schon ein Wahnsinn, wenn man sich das bewusst macht.
Mhm. Und welchen Einfluss hat der medizinische Fortschritt auf das Bevölkerungswachstum?
Ja, das ist, glaube ich, eh bekannt, dass die Erde explodiert. Es werden immer mehr Menschen und das hat natürlich einerseits mit dem medizinischen Fortschritt, andererseits natürlich auch mit besseren Lebensbedingungen zu tun. Die Menschen altern aber trotzdem und deswegen hat man sich mit dem Altern näher beschäftigt und hat da die sogenannten Säulen oder Hallmarks of Aging definiert. Und das sind ganz spezielle Fachbegriffe drinnen wie Telomerverkürzung, mitochondriale Dysfunktion, zelluläre Seneszenz, also klingt alles extrem spannend, gestörte Autophagie, aber ich glaube, Katrin, du kannst das bildhaft besser erklären.
Ja, man kann sich diese Hallmarks of Aging, diese Kennzeichen des Alters auch ein bisschen bildlich vorstellen und aus der Wissenschaft etwas einfacher herunterbrechen. Wir können unseren Körper eigentlich wie eine riesige Stadt vorstellen. Also am Anfang funktioniert alles noch perfekt. Die Straßen sind sauber, der Müll wird entsorgt, die Kommunikation, die funktioniert, die läuft einfach. Aber mit der Zeit, wenn einfach diese Stadt oder der Körper älter wird, dann kann es einfach schon mal passieren, dass in den Bauplänen der Stadt kleine Risse entstehen. Das wären sozusagen die Schäden an der DNA, an unserem Erbgut. Oder dass hier und da ein kleiner Flächenbrand entsteht. Das sind dann diese chronischen Entzündungen, die aufflammen. Also auf Englisch auch die Silent Inflammation. Wir brauchen natürlich auch Kraftwerke, die uns Energie produzieren, die Energieversorger aus den verschiedenen Quellen. Die werden mit der Zeit einfach langsamer und schwächer und liefern dadurch weniger Energie. Also das wäre eigentlich damit gemeint, wenn die Funktionsfähigkeit der Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zelle, wenn die einfach runtergeht. Und auch ganz wichtig, die Müllabfuhr ist auch in einer Stadt oder im Körper sehr, sehr wichtig. Wenn die dann aber mit der Zeit stagniert und der Müll einfach liegen bleibt, dann kann man sich das so vorstellen mit dieser nachlassenden Autophagie, in der Fachdefinition bezeichnet. Das ist dieser zelluläre Reinigungsprozess, wo nicht mehr funktionsfähige Zellbestandteile einfach nicht mehr abgebaut und recycelt werden und sich dann einfach anlagern im Körper.
Mhm. Sehr schön beschrieben übrigens. Genetik und Epigenetik spielen beide eine zentrale Rolle bei der Zellalterung, aber auf unterschiedliche Weise. Was ist denn hier der Unterschied, Alexandra?
Ja, das ist von der Katrin schon angesprochen worden. Wir haben ja unsere gesamte Erbinformation in der DNA, in der Desoxyribonukleinsäure. Da haben wir vier verschiedene Basen, die über Zuckermoleküle und Phosphorsäure miteinander verknüpft sind und gemeinsam so eine spiralige Doppelhelix bilden. Und da bekommen wir sowohl von Vater als auch von Mutter unsere gesamte Erbinformation. Gesammelt heißt dieses Erbmaterial dann Chromosomen. Und diese Erbinformation, die hat da ganz bestimmte Abfolge, die hat man mittlerweile entschlüsselt und man spricht hier von der sogenannten Gensequenz. Diese Gensequenz, die kann man mit unterschiedlichen Maßnahmen auch diagnostizieren und anschauen. Und da hat man dann entweder die Info zum Beispiel für ich habe grüne Augen, du hast braune Augen oder ich verstoffwechsle dieses Medikament so und du verstoffwechselst dieses Medikament anders. Diese genetische Information, die bleibt uns lebenslang gleich. Dann gibt es aber eben auch noch den Begriff der Epigenetik. Das ist so ein bisschen die Alterung der DNA. Da bleibt zwar die Grundidee oder die Grundsequenz der DNA bleibt zwar gleich, aber durch zelluläre Prozesse wird die Aktivität von den Genen verändert, weil die DNA, da ist ja nur die Info drinnen, die muss ja abgelesen werden. Für diese Ablesung, da ist der Fachbegriff dann Transkription. Da gibt es dann eine Messenger-RNA und die wird dann eben zu den Ribosomen transportiert und da werden dann die ganzen Körperbestandteile aufgebaut.
Ribosomen ist was?
Ribosom, das ist auch Bestandteil der Zelle. Das
okay.
Führt jetzt, also wir bewegen uns heute sehr, sehr tief in der Mikrobiologie. Das würde ich sagen, das geht schon fast in die Mikrobiologie-Vorlesung. Auch bei der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich da wieder Sachen gesehen, die habe ich seit der Uni nicht mehr gesehen. Zum Beispiel die Atmungskette, also hat mich mit Grausen verfolgt. Aber ja, jedenfalls auch die DNA, die altert und da hängen sich dann so verschiedene Substanzen einfach außen an die DNA dran, zum Beispiel Methylgruppen. Man spricht am Fachbegriff von Methylierung und dann kann es eben sein, dass diese ablesenden Gruppen entweder schwerer die DNA ablesen können oder vielleicht aus welchem Grund auch immer leichter ablesen können und dadurch die Information, die zwar insgesamt gleich ist, aber stärker verarbeitet wird oder weniger stark verarbeitet werden kann und auch das kann dann eben den Infogehalt von unserer Erbsubstanz etwas verändern. Diese Veränderungen passieren durch die Einwirkung von Arzneimitteln oder auch Chemikalien, vor allen Dingen aber auch durch Rauchen. Also Rauchen ist da ganz gefährlich. Und diese epigenetischen Veränderungen, das gehört eben auch zur Alterung dazu.
Okay. Unser Alter bestimmen wir grundsätzlich auch nach Geburtsdatum bzw. Kalender. Es gibt aber auch ein biologisches Alter, das vom chronologischen abweicht, Katrin.
Genau. Und zwar gibt es auch ein Forschungsinstrument, das nennt sich die epigenetische Uhr. Das ist sozusagen so ein biometrisches Modell zur Abschätzung des biologischen Alters, weil, wie du schon richtig sagst, jeder von uns hat ein chronologisches Alter, das ist sein Geburtsdatum. Wir könnten mit dieser epigenetischen Uhr, das ist die Idee dahinter, auch das biologische Alter eines Organismus oder eines Menschen berechnen. Und eben, wie die Alex schon gesagt hat, da geht es eigentlich darum, wie die DNA sich verändert, also diese Methylierungen, wo beeinflusst wird, welche Gene aktiv sind und welche inaktiv. Und da gibt sich dann für jeden Organismus natürlich auch ein Muster, je nach Alterszustand. Und da kann man dann abschätzen, ist dieser Organismus älter oder jünger als das chronologische Alter. Genau. Und ja, wir müssen auch sagen, das Alter kann man ja nicht stoppen, aber die Geschwindigkeit, die können wir beeinflussen.
Mhm. Gibt es eigentlich auch sowas wie Longevity-Arzneimittel?
Ja, Longevity-Arzneimittel, die gibt es eigentlich schon ganz lang. Wenn man sich da zurückerinnert, der Jungbrunnen wäre da der älteste Begriff eines Longevity-Arzneimittels. Tatsächlich muss man sagen, es gibt zum derzeitigen Zeitpunkt noch kein Arzneimittel, das wirklich die Alterung anhalten kann. Es laufen aber unwahrscheinlich viele Tests. Allerdings laufen die in den meisten Fällen nicht an Menschen, sondern das beliebteste Testobjekt sind hier Fadenwürmer, weil die haben eine relativ kurze Lebenszeit und da kann man dann sich eigentlich sehr schnell anschauen, wenn die statt 30 auf einmal 40 Tage alt werden, dann kann man da schon ganz viel Info herausholen. Und es gibt auch Versuche bereits an Mäusen. Und da konnte man einige Arzneimittel finden, die anscheinend hier wirksam sein könnten. Und da gibt es zum Beispiel sogenannte Xenomorphika. Das sind bestimmte Arzneimittel, die die Entstehung und auch die schädige Aktivität von diesen seneszenten Zellen irgendwie bremsen können.
Weil du die Fadenwürmer angesprochen hast und jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere denken, ja, aber ein Fadenwurm hat ja nichts mit einem Menschen zu tun, das hat irgendwas mit dem Eiweiß zu tun.
Ich bin jetzt keine Fadenwurm-Expertin, muss ich dazu sagen. Ich weiß nur, dass das als Testmodell genutzt wird, aber wir haben hier eine absolute Expertin auf diesem Gebiet in Graz. Das ist eine Kollegin von uns, die Corinna Matreiter-Sokolowski. Die ist Pharmazeutin, arbeitet aber mittlerweile an der Med-Uni leitet dort ein Mikrobiologielabor und die macht ganz, ganz viel mit Fadenwürmern. Die hat das auch in einem Buch beschrieben, das also durchaus einfach zu lesen ist, wo man sich viel Info herausholen kann. Das heißt, der Code zum Jungbleiben und alle, die sich zu Fadenwürmern vertiefen müssten, denen möchte ich hiermit einen Literaturtipp geben.
Corinna Matreiter-Sokolowski haben wir auch schon im Interview gehabt, kann man auch nachhören auf Antenne.at, auch zum Thema Fadenwürmer übrigens. Katrin.
Ja, ein interessanter Wirkstoff in der Altersforschung ist ein das klassische Metformin. Ja, das bekannt ist natürlich beim Einsatz für Typ 2 Diabetes und bekanntlicherweise natürlich auch die Insulinsensitivität bei den Patienten verbessert. Es hat sich aber in den Untersuchungen auch gezeigt, dass es lebensverlängernd wirken kann, indem es einfach auf diese Hallmarks of Aging, auf diese Alterungsprozesse, wie zum Beispiel auf den Energiestoffwechsel, auf das Entzündungspotenzial einen positiven Einfluss hat. Im Tiermodell, muss man auch dazu sagen. Es läuft parallel gerade auch eine große Studie, eben um genau diese Effekte Menschen zu untersuchen. Da werden diese Forschungsergebnisse in den nächsten 2-3 Jahren erwartet. Aktuell ist es aber so eben, dass es hier noch keine Zulassung gibt für Metformin, für diese, für den Bereich des Alterns und wir da einfach noch auf weitere Ergebnisse warten. Es gibt noch einen weiteren interessanten Wirkstoff in der Altersforschung und zwar ist das das Rapamycin. Das Rapamycin ist ein Immunsuppressivum und wird bei der Organtransplantation eingesetzt. Es ist sehr spannend beim Rapamycin, weil das eben auch einen wichtigen Signalweg hemmt und das nennt sich jetzt mTOR. Also das ist auch biochemisch sehr interessant. Ich versuche ja da aber eher an der Oberfläche zu bleiben. Und dieser Signalweg ist mit steigendem Alter recht überaktiv. Ja, und das Rapamycin ist eben in der Lage, diesen Signalweg zu hemmen. Und dadurch kann es eben auch diese lebensverlängernden Eigenschaften sozusagen positiv beeinflussen. Also da steht auch wieder die Autophagie im Zentrum, dieser Selbstreinigungsprozess der Zelle, Entzündungspotenziale. Also es ist auch sehr spannend, was da geforscht wird rund ums Rapamycin. Die Erkenntnisse zeigen sich aktuell auch nur im Tiermodell, muss man sagen, also nur an der Anwendung bei Tieren. Ja, wir schauen auch hier gespannt hin, wie sich das Ganze entwickelt. Und was auch ein relevantes Thema ist, sind die GLP-1 Agonisten, die GLP-1-Agonisten, das sind die sogenannten Abnehmspritzen, die es auch gibt.
Mhm.
Die wurden ursprünglich ja verordnet für Typ-2-Diabetes, werden mittlerweile aber auch bei Fettleibigkeit, also bei Adipositas, eingesetzt. Und im Prinzip ahmen diese GLP-1-Agonisten das Hormon, das nennt sich Glucagon-Like-Peptid 1, nennt sich das. Das ahmt im Prinzip dieses Hormon nach, was unsere Sättigung und auch die Insulinausschüttung steuert im Körper. Und dadurch haben wir weniger Appetit. Durch die Appetitreduktion geht das Gewicht runter, ja, der gewünschte Gewichtsverlust. Und es könnte indirekt da auch eben einige Effekte dabei sein, wie zum Beispiel Entzündungen, die runtergehen oder auch die Mitochondrienaktivität, die dadurch wieder steigen könnte. Aber wie gesagt, diese Wirkstoffklasse der GLP-1-Agonisten ist jetzt keine Anti-Aging-Substanz an sich, sondern hat eher indirekte Effekte. Und könnte vielleicht ums Eck gedacht da zur Verlängerung der Lebensspanne beitragen. Aber auch das muss man sich natürlich in den Studien näher dann ansehen.
Es gibt noch weitere Diabetes-Medikamente, die da positive Effekte haben könnten. Das sind die sogenannten SGLT2-Inhibitoren. Ganz spannend.
Da wird, du hast viele Wörter, hast du Wahnsinn.
Ja, das ist Sodium-Glucose. Also da wird Natrium gegen Glucose in den Nierenkörperchen ausgetauscht und dann wird der überschüssige Blutzucker, also die Glucose, wird dann hier in der Niere ausgeschieden. Wurde zuerst auch nur für Diabetes-Behandlung entwickelt und hat man mittlerweile aber festgestellt, dass das total positive Effekte auf Herz und Niere hat und wird jetzt mittlerweile auch standardmäßig in der Therapie von Herzinsuffizienz eingesetzt. Muss man sich allerdings auch anschauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, wird man sicher nicht jeden empfehlen können. Die Katrin hat jetzt vor allen Dingen über Xenomorphika gesprochen. Außerdem gibt es auch noch Senolytika. Diese Senolytika, die eliminieren selektiv die seneszenten Zellen, also die gealterten Zellen. Und diese gealterten Zellen, die haben offenbar auch einen negativen Einfluss auf die umliegenden, noch jungen, gesunden Zellen. Die könnten sie negativ beeinflussen. Und wenn die weg sind, dann wird dadurch anscheinend auch der Alterungsprozess verlangsamt. Und das bekannteste Senolytikum ist auch ein ganz interessantes Arzneimittel, und zwar ist das Dasatinib. Das Dasatinib ist an und für sich ein Protein-Kinase-Inhibitor und wird in der Krebstherapie eingesetzt, also zur Behandlung von Leukämie. Und da hat man aber festgestellt, dass das vor allen Dingen in Kombination mit einem Pflanzenstoff, dem Quercetin, offenbar eine sehr gute Wirkung hat im Alterungsprozess und dadurch kann man das auch positiv einsetzen. Allerdings sollte man das auch nicht im Selbstversuch machen und es gibt da mittlerweile Studien, dass das auch nicht dauernd genommen werden sollte, sondern immer wieder mit pausierend. Im Fachbegriff spricht man hier von intermittierend. Das Quercetin, das ich da als Kombi dazu genannt habe, ist eben eine pflanzliche Substanz, ein sogenanntes Polyphenol. Das hat ganz viele Alkoholgruppen dran, wenn man als Chemiker da begeistert sein möchte. Und da gibt es noch ein weiteres Polyphenol, das auch sehr bekannt ist. Das ist das Resveratrol. Das findet sich vor allen Dingen im roten Wein. Vielleicht hast du das schon einmal gehört, dass roter Wein ja gesünder ist als Weißwein.
Habe ich gehört, ja.
Mhm. Ja, genau. Ja. Und das führt mir eben auf dieses Resveratrol zurück. Allerdings ist bei dem Resveratrol gibt's auch sehr unterschiedliche Studienergebnisse und man kann das auch als Arzneimittel nicht wirklich verarbeiten, weil das an sehr vielen Stellen angreift und auch teilweise etwas schwierig zu behandeln ist. Also vielleicht doch lieber das Glas Rotwein trinken.
Ich habe jetzt eine vielleicht naive Frage, weil du gesagt hast, die alternden Zellen haben negativen Einfluss auf die jungen Zellen und da gibt's was, wo man die eliminieren kann. Warum wird das dann nicht kommerziell genutzt?
Weil das alles noch nicht zugelassen ist, sondern das sind eigentlich zufällige Ergebnisse, die man im Rahmen der Anwendung von diesem Arzneimittel gefunden hat, wenn das bei Leukämiepatienten eingesetzt wurde.
Aber geht's ihr davon aus, dass es das irgendwann einmal in der Apotheke geben wird?
Es wird daran geforscht, wann das soweit sein wird und ob das dann auch wirklich diese Erwartungen erfüllt, kann man ja nicht sagen, weil man muss sich vorstellen, ein Arzneimittel, das zur Behandlung von Leukämie eingesetzt wird, das ist ja doch sehr stark wirksam und da muss man dann schauen, in welcher Dosis wird das eingesetzt. Was heißt jetzt intermittierend? Nehme ich das eine Woche einmal im Jahr oder nehme ich das einmal pro Monat oder so irgendwas? Also das wird noch länger dauern, bis da irgendwas auf den Markt kommt. Also ich muss dich da vertrösten. Tipppille fürs Altern, die wird es vermutlich noch länger nicht geben.
Okay, aber du rufst mich an.
Unbedingt,
sobald es sie gibt.
Unbedingt von den Malediven, ja.
Katrin, es gibt jede Menge Trends und es gibt die Wissenschaft. Wie unterscheiden sich die beiden Bereiche voneinander?
Ja, also es gibt natürlich so viele Projekte, die laufen. Es werden so viele Trends gehypt, dass man oft wirklich selbst auch schon den Überblick verliert, was ist jetzt fundiert, was ist geprüft, getestet und was ist eigentlich, ja, steckt rein kommerzielles Interesse dahinter. Also da soll auch erwähnt sein, dass man sich da bitte auch fundierten Rat einholt. Da wäre die Apotheke des Vertrauens natürlich auch eine sehr gute Anlaufstelle dafür. Ich möchte ein paar Dinge ansprechen, wo ich mir einfach denke, da sind wir sicher alle schon mal drüber gestolpert, über die verschiedensten Kanäle. Das eine sind zum Beispiel diese Selbsttests, die es auch jetzt überall erhältlich gibt, auch in den verschiedenen Drogeriemärkten zum Beispiel, wo man eben auch, wenn man sich Blut zu Hause abnimmt über Kapillarblut, das dann einsendet in so ein Package und ja, dann sozusagen eine Auswertung kriegt, wie es über den Gesundheitszustand ausschaut oder wie man eben zum Beispiel auch mit Nährstoffen versorgt ist. Das möchte ich einfach ein bisschen kritisch hinterfragen, ob das gut ist, dass man da die Kundinnen und Kunden da alleine lässt, auch wenn es heißt, es gibt da ärztliche Begleitung, aber man muss sich schon auch vorstellen, diese Abnahme von Körpersubstanzen, zum Beispiel von einem Blut oder von einem Speichel, auch bei der Probenentnahme selbst können schon Fehler passieren. Man kann das vielleicht nicht so präzise machen, wie wenn man in ein Labor geht oder wie wenn man das mit einer fachkundigen Person in Begleitung macht. Also das würde ich einfach kritisch hinterfragen, ob sich das auch lohnt. Man kriegt ja dann auch Ergebnisse, die man dann selber vielleicht interpretiert. Wie gesagt, oft werden die Kundinnen und Kunden damit auch alleine gelassen und ja, kann das Ganze dann eigentlich nicht wirklich zu einem großen Benefit bringen. Mhm. Ja. Das wäre das eine. Es gibt natürlich auch dann im Rahmen der Kosmetik, also Anti-Aging-Kosmetikbereich ist ja auch ein ganz großes Thema. Man versucht ja mit allen möglichen Mitteln hier die Falten, soweit es geht, hintanzuhalten und zu reduzieren. Rotlichttherapie ist auch so ein Thema. Was steckt wirklich dahinter? Also man verspricht sich sozusagen mit diesem Rotlicht und Nahinfrarotlicht, dass man eben die Zellen repariert, ja, dass man die Faltentiefe reduzieren kann. Vielleicht auch die Energieproduktion wieder in den Mitochondrien zu unterstützen, ja, dass man einfach hier wieder dieses Healthy Aging unterstreichen möchte. Es ist aber so, dass wirklich fundierte Studien hier ausständig sind. Also so wirklich groß belegt ist das Ganze nicht. Das Gleiche auch mit Kältekammern, die angeboten werden. Also man sagt, man gibt sich da 2 bis 4 Minuten einmal wirklich unter massiver Kälte mit über 110 bis 140 Grad Celsius und möchte sich da auch sozusagen eine Unterstützung der Schlafqualität versprechen oder eben einfach auch Entzündungsprozesse etwas reduzieren im Körper. Da sind einfach auch noch wirklich überzeugende Studien ausständig. Genau. Das große Thema ist natürlich Supplemente. Die schießen wie die Schwammerl aus dem Boden, werden überall angeboten. Die Konsumentinnen und Konsumenten sind oftmals überfordert. Was ist gut für mich? Was kann mir schaden? Und da muss man gleich vorweg einfach einmal sagen, also blind zu supplementieren, Nährstoffe, Vitamine zu geben in hohem Maße, ohne den eigenen Blutspiegel zu kennen, ist einfach auch nicht seriös. Also eine Laboranalyse ist hier da einfach ganz, ganz essentiell. Es gibt aber auch, was die Longevity-Forschung betrifft, schon einige Nährstoffe, wo die Forschung hingeht, die interessante Forschungsergebnisse liefern. Und da wären wir auch bei klassischen Nährstoffen, wie zum Beispiel Vitamin D. Das ist ein ganz wichtiges Vitamin für unseren Körper, hat viele Funktionen. Hinsichtlich Altern kann Vitamin D oder die ausreichende Versorgung mit Vitamin D die Telomerlänge, also die Schutzkappen unserer Chromosomen, positiv beeinflussen. Also in dieser Studie zum Beispiel wurden über einen längeren Zeitraum 2000 internationale Einheiten von Vitamin D angewendet. Aber wie gesagt, wichtig ist einfach, den individuellen Status zu kennen, zumindest einmal im Jahr wirklich das Labor zu machen. Mhm. Genau. Magnesium wäre dann auch noch ein interessanter Nährstoff, weil der ist eben im Körper bei über 300 Enzymreaktionen involviert, unter anderem die DNA-Reparatur, auch beim Insulinstoffwechsel und natürlich auch für den Energiestoffwechsel wesentlich. Also da wäre einfach eine ausreichende Versorgung auch von Vorteil. genauso wie die Omega-3-Fettsäuren, die ganz wichtige Bestandteile sind, eben auch für unsere Gehirnstruktur oder auch die Fließfähigkeit von unserem Blut unterstützen. Und eben, wie die Alexandra schon erwähnt hat, die sekundären Pflanzenstoffe. Also das sind schon spannende Stoffe, wo sehr viel geforscht wird, eben wie Kurkumin, Quercetin, Resveratrol oder auch der grüne Tee. Und ich finde das ganz spannend eben, wie die wirken im Körper, gell? Dass sie sozusagen wie so leichte Stressoren den Körper ein bisschen reizen, damit er seine körpereigenen Schutzsysteme hochfährt und aktiviert. Und dadurch wirken diese Polyphenole eigentlich lebensverlängernd. Und ich glaube, das erklärt das relativ kausal, dass eine pflanzenbetonte Ernährung mit viel Gemüse und Obst einfach sehr gut ist, weil wir dann ganz viel von diesen Polyphenolen zu uns führen. Eben zum Beispiel Quercetin kommt im Apfel vor, Resveratrol, trinkt man Wein oder isst man Weintrauben, je nachdem, kann man sich dann überlegen. Kurkumin, mit dem kann man auch gut und gerne kochen. Also da hat man einfach sehr schöne Polyphenolquellen, die lebensverlängernd wirken können.
Kurkumin, was ist das?
Kurkumin ist ein Gewürz aus der asiatischen Küche.
Das ist Kurkuma, ist das das Gleiche?
Genau.
Ah, okay, alles klar.
Genau. Stark gelb färben.
Ja, genau.
Hilft angeblich auch bei Demenz, bei Diabetes. Also da werden ganz viele positive Eigenschaften zugeschrieben.
Wichtig bei Supplementen ist es auch, dass die gezielt eingesetzt werden nach Diagnostik, oder?
Genau, das hat die Katrin schon gesagt. Es nehmen unwahrscheinlich viele Österreicherinnen und Österreicher wirklich so Multivitaminpräparate ein. Das ist jetzt grundsätzlich nicht schlecht, muss man sagen, weil sehr viele Leute nicht die Möglichkeit haben, sich gesund und vollwertig zu ernähren und man wahrscheinlich auch bei dem Obst und Gemüse, das man bei uns im Supermarkt kauft, oft nicht weiß, wie lang das schon transportiert worden ist und wie hoch die Nährstoffdichte wirklich ist. Wesentlich sinnvoller ist es aber, wenn ich jetzt schaue, wo habe ich einen Mangel, beziehungsweise auch, wenn es bestimmte Situationen gibt, wo einzelne Vitamine positiv wirken können. Zum Beispiel, wenn ich Wunden habe, die nicht heilen, dann ist es absolut sinnvoll, hochdosiertes Vitamin C einzunehmen. Standardmäßig hochdosiertes Vitamin C einzunehmen, wenn ich eh schon ganz viel Obst und Gemüse esse, bringt eigentlich nicht viel. Man hat aber festgestellt, dass obwohl bei uns in Österreich die Versorgung mit Nahrungsmitteln eigentlich total super ist, gibt es trotzdem bis zu 16% der Österreicherinnen und Österreicher, die zumindest mit einem Vitamin oder mit einem Mineralstoff unterversorgt sind. Da gibt es zum Beispiel Vegetarier und Veganer, weil es gibt ja immer mehr Leute, die sich fleischlos ernähren. Da muss man einfach sagen, die müssen sich auf Vitamin B12-Mangel testen lassen, weil das kann man nur mit tierischer Ernährung zuführen. Und auch wenn ich dann weiß, was habe ich für einen Mangel, junge Frauen haben zum Beispiel sehr oft einen Eisenmangel, da muss man sich die Diagnostik auch genauer anschauen, weil da reicht nicht nur der Eisenwert im Blut, da muss man auch noch drumherum ein paar Werte bestimmen, zum Beispiel den Ferritinwert und möglicherweise auch noch das Transporteisen und anderes. Ist auch die Frage, welche Dosis nehme ich dann überhaupt ein von dem Supplement? Weil es ist ja auch unterschiedlich, wie alt ich bin, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, was für einen Lebensstil ich pflege und überhaupt, wie es mit meinem Gesundheitszustand ausschaut, also ob meine Niere diese ganzen Mengen dann noch ordentlich abbauen kann. Bei wasserlöslichen Vitaminen wie den B-Vitaminen und den C-Vitaminen ist ja Überdosierung nicht möglich. Aber bei fettlöslichen Vitaminen wie zum Beispiel Vitamin A, D oder auch K, da wären ja durchaus auch Überdosierungen möglich, wenn man sich das in großen Mengen zuführt. Man muss dann auch unterscheiden bei den Präparaten, die eingenommen werden. Da gibt es einerseits Arzneimittel, zugelassene Arzneimittel. Da gibt es eben Studien dazu und die sind geprüft. Da ist die Dosierung ganz genau bekannt und es gibt ganz, ganz viele Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel haben eigentlich gesetzlich den Standard eines Lebensmittels. Da gibt es seriösere Produzentinnen und Anbieter und es gibt vielleicht auch weniger seriöse Anbieterinnen und Anbieter. Verpflichtet sind die eigentlich nur, dass sie sich an die sogenannten Health Claims halten, wenn die ein Präparat auf den Markt bringen. Und das sind standardisierte Aussagen, die sind gesetzlich vorgegeben. Und zum Beispiel Vitamin D, das gibt es sowohl als Arzneimittel, da kann ich dann reinschreiben, wirkt vorbeugend gegen Osteoporose und kann auch höhere Dosierungen nehmen. Es gibt aber auch höher dosierte Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D und da darf ich dann nur draufschreiben, trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Ich habe vor kurzem was von sogenannten Biohackern gelesen. Wer sind die und was machen die?
Ja, die Biohacker, das sind eben auch, ja, muss man auch aufpassen, wie man sie einordnet. Ich glaube, dass da schon sehr vieles einfach im übertriebenen Maße dargestellt wird. Ein sehr präsentes Beispiel ist eben so ein drastisches Experiment, menschliches Experiment wie dieser Brian Johnson, der eben schon sehr bekannt ist. Der versucht sozusagen, sich selbst so lange wie möglich oder sein biologisches Alter maximal zu verlängern. Also der investiert sehr, sehr viel in sich selbst, nimmt über 100 Supplemente am Tag und lässt sich ganz genau tracken, also macht da ganz genaues Monitoring auch, die Organe und so weiter, die Organfunktionen, trackt das alles mit, um zu sehen, wie er da ja in seine tatsächliche Biochemie, in seinen Körper eingreifen kann, um eben die Lebensspanne maximal zu verlängern. Also ich glaube, das ist vielleicht manchmal ganz unterhaltsam, aber man muss ja natürlich schon auch die Grenze kennen. Gewissermaßen ist es natürlich auch natürlich, dass wir altern. Aber ja, mittlerweile ist frei zugänglich und kann man auch mit beobachten.
Funktioniert?
Bei ihm funktioniert es. Es steckt natürlich da auch ganz viel Interesse dahinter. Und wie gesagt, da wird sehr viel investiert bei ihm. Ich glaube, er ist jetzt um die 48 und er konnte sein biologisches Alter um fast bis zu 20 Jahre reduzieren. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, für die breite Masse hier nicht umlegbar. Also von einem normalen Alltag können wir da natürlich bei Weitem nicht sprechen.
Ich glaube, dass da die Lebensqualität von ihm auch sehr überschaubar sein wird, weil du kannst nirgends hinfahren, du kannst dich nicht normal im Freien bewegen, wenn du das machst. Ich habe jetzt auch anlässlich der Fußball-WM ganz spannend gelesen, da hat ein deutscher Fußballer gesagt, er trinkt in der Früh zum Frühstück 4 Stamperln Olivenöl. Grundsätzlich sehr gesund, isst dazu Walnüsse, grundsätzlich auch gesund, aber das muss man halt einmal mit dem Magen-Darm-Trakt aushalten, weil ich kann nicht von 0 auf 4 Stamperl und Olivenöl gehen, das wird bei den meisten Leuten eher einen durchschlagenden Erfolg haben. Und dazu nimmt dann noch 15 Nahrungsergänzungsmittel in der Früh ein, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist mein Kaffee schon noch irgendwie lieber. Aber ich habe mir jetzt Walnüsse gekauft, weil die sind besonders gesund, habe ich gehört. Die schaue ich jetzt zum Frühstück immer an.
Ja, also wenn es dann in Richtung Zwang geht, ist es wahrscheinlich auch nicht gut, gell? Wenn die Psyche dann nicht mehr mitspielt.
Und wo man vielleicht auch warnen muss bei den Biohackern, also es gibt ja auch so verschiedene Trendwellen, die oftmals von Amerika ausgehen und dann nach Europa zu uns überschwappen, ein paar Jahre später. Und was zum Beispiel gerade in Amerika los ist, da gibt es diesen Peptid-Hype. Also da werden wirklich so Peptide als Injektionen quasi verabreicht.
Was sind Peptide?
Das sind auch Proteine, Aminosäuren.
Kurze
Aminosäure.
So die Aminosäuren sind nicht kurz, sondern es sind mehrere, aber wenige Aminosäuren, die zusammenhängen.
Okay.
Also ein kleines Protein.
Genau. Und die werden eben injiziert, stammen meist aus chinesischen Quellen. Und ja, die haben eigentlich, es geht darum, wieder den ganzen Körper zu optimieren, den Muskelaufbau zu forcieren, gleichzeitig das Gewicht zu reduzieren, ja, um Lebensspanne zu verlängern. Und das Heftige dabei ist aber eigentlich, dass es gibt keine offizielle Zulassung für diese Peptide. Also das wird off-label gemacht und es wird die FDA zum Beispiel, also die amerikanische Behörde für Lebensmittel und Arzneimittel, hat hier noch keine Zulassung gegeben, hat noch kein Statement gegeben, aber trotzdem wird das von den Menschen schon angewendet und das ist eigentlich gesundheitlich schon wirklich sehr, sehr bedenklich.
Bedenklich, ja.
Und da, das war mir einfach nochmal wichtig zu erwähnen, bei den Biohackern, auch wenn man die verfolgt und so weiter, hier da die Grenzen auch wirklich zu kennen.
Ja, Lebensstil und Ernährung sind das Fundament, um gesund altern zu können. Worauf sollte ich da achten?
Ja, also ganz wichtig ist tägliche Bewegung im Alltag. Es wird empfohlen, pro Woche 150 bis 300 Minuten Ausdauertraining zu machen. Das klingt jetzt momentan einmal viel, aber wenn man das sinnvoll in seinen Alltag integriert, dann geht es eigentlich ganz gut. Ich bin heute zum Beispiel hierher geradelt. Ich habe schon meine Viertelstunde Radfahrtraining und ich radle jetzt dann weiter. Also ich denke, ich bin da auf einem ganz guten Weg. Je älter man wird, desto wichtiger ist es aber auch, Krafttraining zu machen. Krafttraining wird zweimal pro Woche empfohlen und das dient vor allen Dingen dazu, dass ich meine Muskulatur erhalten kann. In diesem Zusammenhang für ältere Patienten auch noch ganz wichtig, Koordinationsübungen zu machen, denn wenn ich gut koordiniert bin, dann ist das ein wichtiger Schutz vor Stürzen, dann kann ich mich besser abfangen und ein Sturz, wo etwas gebrochen wird, kann für ältere Patienten sehr oft ein fatales Ereignis sein. Mhm. Also was sehr Unspektakuläres, was man in den Alltag integrieren kann. Aber Bewegung ist also wirklich das Beste, was man eigentlich machen kann.
Mhm. Und bei der Ernährung?
Also für Ernährung ist ja wirklich die Katrin die Expertin. Die hat ja sogar ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Ernährung, das überlasse ich der Katrin. Mhm.
Wie heißt das Buch, Katrin?
Das Buch heißt Essen für Mamas und ist eigentlich eine 5-Elemente-Ernährung. Also sollte ganz einfach dargestellt werden für Schwangerschaft, Wochenbett und Stillzeit.
Ah, genau. Ich muss aber sagen, ich durfte schon selbstgekochte Sachen von der Katrin kosten. Wunderbar, ich war total begeistert. Ich besitze das Buch jetzt auch und obwohl ich jetzt nicht akut Mama bin, koche ich auch gelegentlich daraus.
Okay.
Das funktioniert super einfach, das ist das Schöne dran.
Genau, sollte in einem dicht gepackten Alltag natürlich Platz finden. Das war so das Ziel des Ganzen, das nicht eine Wissenschaft draus zu machen, sondern einfach. Ja, aber wenn es ums gesunde Altern geht bei der Ernährung, dann ist natürlich ganz wichtig eben, dass wir auch ausreichend Protein zuführen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung im täglichen Speiseplan, dass wir nicht nur und eben nicht nur tierisches Protein, sondern eben auch auf pflanzliches Protein setzen, dass wir da wirklich eben Hülsenfrüchte integrieren, ja, dass wir mal ein bisschen experimentieren und aus unserer Bubble da rausgehen. Wie es Alexandra schon angesprochen hat, Omega-3-Fettsäuren in Form von Nüssen zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Oder natürlich auch den Fisch zu integrieren aus guter Qualität, ja, dass wir da einfach diese Bausubstanzen fürs Gehirn gut bekommen. Die Ernährung sollte pflanzenbetont sein, also mit sehr viel Gemüse und Obst. Also man sagt immer 5 a day, 5 Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Und da kann es so bunt sein, wie es nur geht. Ja, also viel Gemüse, viel Obst hat ja auch eine schöne Farbe und da soll man sich echt schöne bunte Teller anrichten. Eine Gemüsegruppe ist auch besonders gesund, das ist das Kohlgemüse. Also da stecken zum Beispiel Inhaltsstoffe drinnen, wie das Sulforaphan, wo ich schon vorhin angesprochen habe. Die können eben diese körpereigenen Schutzsysteme in Gang setzen und sind einfach ja sehr, sehr gesund. Genau. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wenn man an die Kohlenhydrate denken, dass man da eben wirklich, wenn man es verträgt, dass man auf Vollkorn setzt, ja, einfach um die Nährstoffe mitzuliefern und auch um genügend Ballaststoffe zu liefern. Also Ballaststoffe sind einfach ganz ein wichtiges Substrat für unseren Darm, die wir einerseits kriegen über viel Gemüse und viel Obst, aber natürlich auch über Vollkorn oder über hochwertige Getreidesorten. Genau, und dann geht's vielleicht auch die Ernährung, wie führen wir es zu? Ja, weil wir haben oftmals einen sehr stressigen Alltag und man beobachtet dann das an sich selbst, dass man sich erstens einmal oft kaum Zeit nimmt zum Essen, dann vielleicht schnell ein Weckerl irgendwo holt. Man muss halt auch dazu sagen, eine warme Mahlzeit ist grundsätzlich bekömmlicher als eine kalte Mahlzeit. Also man sollte schon auch schauen, dass man es je nach Alltag, wenn man es nicht täglich schafft, eine warme Mahlzeit zu essen, dann zumindest mehrmals wöchentlich, ja, damit man einfach auch gut den Darm versorgt und dann ist das Energielevel schlussendlich auch viel besser und auch, dass man sich Zeit nimmt zum Essen. Ja, also der Magen hat keine Zähne. Es ist ein bisschen ein saloppes Sprichwort, aber da steckt eigentlich ganz viel dahinter. Also man sollte sich wirklich mal hinsetzen, 10 Minuten Ruhe geben, vielleicht nicht nebenbei irgendwo scrollen oder schon wieder irgendwo telefonieren und nebenbei essen. Also da geht es auch ein bisschen um Achtsamkeit, aber gleichzeitig auch ist ein ganz wichtiger Tipp für gesundes Altern.
Kauen, nicht schlingen. Ja. man hört ja immer wieder von der mediterranen Ernährung, da sind wir wahrscheinlich in dem Bereich, oder?
Genau, die mediterrane Ernährung eben mit pflanzlichen Öl, Olivenöl wäre zum Beispiel eben auch sowas. Und also wenn man möchte, dass man tierische Lebensmittel isst, dann das natürlich auch mit einer guten Qualität und ja, dementsprechend angepasst.
Mhm. Nicht nur essen, sondern auch fasten könnte gelegentlich sinnvoll sein.
Fasten, ja?
Ja, es gibt eben auch Studien dazu, dass durchaus Fasten auch einen positiven Effekt auf die Lebenserwartung haben kann. Da gibt es die Idee des Intervallfastens, dass also nur 8 Stunden tagsüber gegessen wird und dann 16 Stunden gefastet wird oder Dinner Canceling, also das Abendessen auszulassen, wäre auch so eine Variante, fällt da hinein, weil man da einfach bemerkt, dass man dem Körper da Zeit gibt, sich selbst zu erneuern. wenn nichts Neues zugeführt wird, kann er mal die ganzen alten Abfallstoffe ordentlich abbauen, kann zelluläre Reparaturarbeiten durchführen und kann da so ein bisschen den Zellmüll ausscheiden. Das wäre eben die berühmte Autophagie, die wir gesprochen haben. Und da gibt es auch eine Substanz, an der in Graz sehr heftig geforscht wird. Das ist das Spermidin, findet man an und für sich in Weizenkeimen. Und das scheint diesen Autophagieprozess zu unterstützen. Was auch noch wichtig ist, ist möglichst wenig Alkohol trinken, auch wenn wir jetzt gesagt haben, Rotwein ist gesund. Also der Trend wäre, gar keinen Alkohol zu trinken, wer es nicht durchhaltet, maximal zweimal pro Woche. Und ganz schädlich ist eben Rauchen. Also Rauchen hat sicher den größten negativen Effekt auf die Alterung, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ein Rauchstopp rentiert sich immer, ganz egal, ob er mit 40, 50 oder 60 erfolgt. Positive Effekte sind da immer zu sehen. Ein etwas neuerer Faktor, der auch noch gefährlich sein kann, ist das Mikroplastik. Da weiß man noch sehr wenig, aber das scheint auch sehr negative Auswirkungen zu haben und findet sich mittlerweile überall in unserer Nahrungskette.
Mhm. Ich habe ja gehört, Sitzen ist das neue Rauchen. Passt wieder ganz gut zum ersten Punkt, den der mit der Bewegung angesprochen
hast. Und haben wir auch schon öfters angesprochen, auch in anderen Podcast-Folgen, die UV-Strahlung.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, da muss man genau das richtige Maß finden. Also man sollte schon ein bisschen in die Sonne und ins Freie gehen, aber man muss sich auch wieder ein bisschen schützen, um nicht zu viel UV-Strahlung zu bekommen. Also Sonnenbank wäre auf alle Fälle schädlich. Natürliches Sonnenlicht in geringem Ausmaß ist auf alle Fälle günstig. Braucht man für Vitamin D, braucht man aber sicher auch für die Psyche. Sieht man ja im Winter, dass dann die Leute sich sogar vor die Blaulichtlampen setzen, die dann gegen Depressionen helfen. Also hier muss man das richtige Ausmaß finden.
Ein paar wichtige Tipps für den Alltag möchte ich noch erwähnen. Und zwar neben Bewegung und der Ernährung ist ja auch ganz wichtig die sozialen Beziehungen, dass wir den Kontakt zu den Menschen pflegen, die uns gut tun. Sei es die Freunde, Familie oder auch die Haustiere, dass wir einfach da gute Kontakte haben, die uns einfach ja für die Gesundheit lebensverlängernd sind. Also das wissen wir auch, wenn wir auf die verschiedenen Zonen der Welt schauen, wo die Menschen besonders alt werden, dass die einfach eine sehr schöne soziale Gemeinschaft auch haben. Wichtig ist auch der Schlaf und die Regeneration, dass wir uns da ausreichend Zeit nehmen. Jedes Lebensjahr, das wir neu dazu gewinnen, wird es umso wichtiger, dass wir einfach da ausreichend für Schlaf und Regeneration sorgen. Und auch die mentale Gesundheit ist ein ganz großes Thema, weil wir wissen natürlich, viele von uns sind da ständig überfordert, eigentlich auch mit den Mehrfachbelastungen. Und da ist es einfach auch ganz wichtig, dass der Geist auch einmal eine Pause bekommt. Also hier wäre zum Beispiel ein Tipp, wirklich einmal eine Stunde, ist für viele schon Luxus, oder vielleicht zwei Stunden auch wirklich einmal offline zu gehen, ja, sich mit keinem Nachrichtenkanal zu beschäftigen, um wirklich einmal dem Geist auch eine Ruhe zu geben.
Was kann ich noch in Sachen Prävention tun, Alexandra?
Ja, wir sind in Österreich ja grundsätzlich sehr privilegiert, weil jede Österreicherin und jeder Österreicher hat einmal pro Jahr Anspruch auf eine gratis Vorsorgeuntersuchung. Das gibt's in vielen anderen Ländern nicht. Zum Beispiel in der Schweiz muss man da einen sehr hohen Selbstbehalt zahlen, habe ich letzthin von Bekannten erfahren, um so etwas überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Das ist ein ärztliches Gespräch und da kann man wirklich Risikofaktoren für die Gesundheit und auch für die gesunde Alterung aufdecken und kann hier schon rechtzeitig eingreifen und handeln oder auch behandeln. In dem Zusammenhang werden vor allen Dingen Blutwerte erhoben, es ist also wichtig, seine Blutwerte zu kennen, und man kann auch Risikofaktoren erheben. Es ist zum Beispiel, wenn man weiß, es gibt in der Familie eine genetische Belastung in Richtung Krebs, dann kann man hier auch noch weiter tätig werden. Ein weiterer wichtiger Vorsorgefaktor sind auf alle Fälle Impfungen. Da sind wir in Österreich auch sehr privilegiert. Es gibt mittlerweile nicht nur das kostenlose Kinderimpfprogramm, sondern es gibt auch schon für Erwachsene ganz viele Impfungen. Man muss da halt selbst tätig werden und das ist immer ein bisschen eine Herausforderung, dass man sich auch selbst motivieren kann, sich einen Termin für die Vorsorgeuntersuchung zu machen, oder wenn man sagt, ich möchte jetzt niederschwellig irgendetwas anschauen lassen. Wir haben in den Apotheken zum Beispiel derzeit eine Testaktion. Da kann man einzelne Blutwerte zu einem sehr günstigen Preis erheben lassen.
Weil wir vorher das Thema Biohacking angesprochen haben, sieht sich die Apotheke so als Gegenpol zum Biohacking-Hype?
Ja, also eben genau, ich möchte es einfach an dieser Stelle dann noch einmal als sichere Orientierung erwähnen. Die Apotheke sollte da eine sichere Anlaufstelle sein, weil es gibt da viele Gründe, die dafür sprechen. Zum einen kriegt man in der Apotheke geprüfte Produkte, die man einsetzen kann. Man hat eine geschulte Beratung, eine evidenzbasierte Beratung von einem Fachpersonal, ja. Dann kann man natürlich das Apothekenpersonal helfen, die Werte zu interpretieren. Also man wird hier nicht alleine gelassen, sondern wird eben wirklich seriös begleitet. Und was ich eben auch ganz wichtig finde, wir haben es eingangs erwähnt, es werden sehr ab einem gewissen Alter sehr viele Arzneimittel eingenommen. Wer kümmert sich darum, ob diese Arzneimittel auch zueinander passen, ob es vielleicht mögliche Wechselwirkungen gibt? Ja? Und da ist man in der Apotheke eigentlich genau richtig, um diese Interaktionen, Wechselwirkungen aufzudecken.
Es müssen ja nicht einmal Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln sein. Man muss da ja auch mit einzelnen Nahrungsergänzungsmitteln vorsichtig sein. Ich denke da zum Beispiel an die Omega-3-Fettsäuren. Die sind super sinnvoll, die sind wirklich gut wirksam, weil wir eigentlich zu wenig Fisch aus dem Meer essen, um uns die in ausreichendem Ausmaß zuzuführen. Aber es gibt da extrem hochdosierte Präparate und da hat man wiederum festgestellt, Leute, die mit dem Herz schon leicht geschädigt sind, müssten da aufpassen, weil da kann es dann zu Herzrhythmusstörungen kommen. Und da sind wir wieder bei den Laborwerten auch. Man kann zum Beispiel auch bei den Omega-3-Fettsäuren einen Index im Blut machen lassen. Und ein seriöser Apotheker, der weiß das und wird es den Patientinnen und Patienten auch nicht unreflektiert verkaufen, sondern wird dann eben dazu raten, dass man sich das einmal anschauen lässt.
Und das ist eigentlich dann ein gut investiertes Geld, wenn man dann wirklich über den Gesundheitsstatus gut Bescheid weiß und dann weiter fortsetzen kann mit den einzelnen Interventionen.
Gut, wollt ihr abschließend noch etwas sagen?
Ja, wir würden unseren Hörerinnen und Hörern gerne drei Sachen mitgeben, die sind uns ganz wichtig. Nämlich der erste Punkt von mir ist, Bewegung ist Medizin. Also wirklich jeder Spaziergang, jedes Krafttraining sollte man als Investment in die Gesundheit sehen.
Genau, so wie die Bewegung Medizin, es ist auch die Ernährung Medizin. So sollte sie gesehen werden, gerade um präventiv aktiv zu sein, bevor die Krankheiten entstehen. Und ganz wichtig, man soll nicht permanent essen. Der Körper braucht ein bisschen Pause, um das Ganze auch zu verdauen. Und das Dritte ist auch, Longevity ist auch viel mit Wissen verknüpft. Also wenn man eben über seinen eigenen Gesundheitszustand Bescheid weiß, dann kann man viel besser schon einmal herantreten. Und ja, man sollte die Werte einfach kennen. Zusammengefasst, Longevity ist vielleicht kein magisches Supplement, es gibt nicht die eine Pille, aber es ist die Summe vieler kleiner, gesunder, bewusster Entscheidungen. Und ich glaube, was vielleicht auch ein wichtiger Hack noch ist, wenn man was regelmäßig macht, also wenn man was 66 Mal macht, eine gute Gewohnheit, ja, zum Beispiel ein Glas Wasser trinken, Sport machen, was auch immer mit dem Radfahren, wie die Alex heute in der Früh. Wenn wir das 66 Mal machen, dann wird es von der Gewohnheit zur Routine und dann haben wir es eigentlich geschafft.
Warum 66 Mal?
Ja. Das hat sich wahrscheinlich eines Versuchs wert.
Okay, gut. Vielleicht nehmt ihr, liebe Zuhörer, aus dieser Folge vor allem eines mit. Es braucht keine Wunderpille, um etwas für ein gesundes Älterwerden zu tun. Jeder Schritt, jede gesunde Mahlzeit und jede gute Gewohnheit ist eine Investition in eure Zukunft, wie wir gerade gehört haben. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund.
Baba.
Tschüss.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.